ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Solange wir irgendwie ein Pop- und Rock-Gedächtnis haben, wird diese Platte bleiben.
Könnte man perfekt unterlegen zu einer Werbung für einen karibischen Cocktail.
Und ich glaube, das Ding hatte auch immer an seine eigenen Kinder gedacht. Welche Welt ist denn das, in die die da reingeboren werden? Ne?
Ding hat so zu ihm gesagt, oh, ich habe noch keinen Schlagzeuger für mein Album. Und Omar Hakim hat zu ihm gesagt, doch, er sitzt dir doch gegenüber.
Der ist schon ein bisschen bossy manchmal.
Es hat wirklich fast schon so einen psychedelischen Effekt wie beim LSD-Trip. Das passt natürlich auch total zu seiner Zeit.
Zu seinem Beruf als Grundschullehrer.
Als Grundschullehrer in der Karton.
Ich bin Frank König, hallo. Träume können für uns alle eine Quelle der Inspiration sein. Auch in der Musik spielen Träume eine große Rolle. Paul McCartneys verstorbene Mutter Mary ist ihm im Traum erschienen und sprach damals die weisen Worte Let it be, lass es geschehen, lass es los. Die ganze Melodie von Yesterday soll er gar geträumt haben. Stevie Nicks hat ihre Gefühle, die Band Fleetwood Mac betreffen, in ihren Träumen verarbeitet und einen Song draus gemacht. Dreams und Enter Sandman von Metallica ist von kindlichen Albträumen inspiriert. Man könnte die Liste noch sehr lange fortsetzen. Und natürlich muss man auch ein ganzes Album mit draufnehmen auf diese Liste. The Dream of the Blue Turtles, der Traum von den blauen Schildkröten. Den hatte Sting irgendwann vor gut 40 Jahren. Und auf diesen wirklich sehr abgefahrenen Traum kommen wir gleich noch zu sprechen, wurde zum Meilenstein-Album. Abgefahren ist nämlich auch die Musik, die da mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge vor 40 Jahren rausgekommen ist. Am 17. Juni 1985 war das, kleiner Funfact, in der Bundesrepublik Deutschland war es höchstwahrscheinlich schon Freitag der 14., weil am Montag, den 17., ja damals der Tag der deutschen Einheit gefeiert wurde. Unser Kollege Adrian Beritsch hat das Ding höchstpersönlich kurz vor dieser Meilensteine-Aufzeichnung im Interview, und Sting hat sich exklusiv für die Meilensteine nochmal zurückversetzt ins Jahr 1985, und er kann es gar nicht glauben, dass es schon 40 Jahre her ist.
It doesn't seem like 40 years at all. It just seems like yesterday. It always surprises me how quickly time passes.
Tja, auch Sting kommt es vor, als sei es gestern gewesen, Kinder, wie die Zeit vergeht. Aber zurück zur Musik. Sting ist damals über seine Band The Police hinausgewachsen. Nicht mehr das minimalistische Power-Trio war sein Ding, sondern komplexe Sounds und musikalische Strukturen. Dafür hat er sich großartige Jazzmusiker ins Studio auf Barbados geholt. Und so klingt auch der Titelsong, ein Instrumental. Tja, für uns ist The Dream of the Blue Turtles ein Meilenstein, nicht zuletzt wegen Songs wie diesem hier, Moon Over Bourbon Street.
Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Dass diese Mischung aus Jazz und Pop auch beim Publikum funktionieren würde, dafür gab es keine Garantie. Aber Sting liebt bei seinen Projekten das Risiko.
There's no point in having any creative enterprise without risk. It's essential. It's like having a car without petroleum. Risk is the engine that drives you to achieve something creative and something new. You have to have risk.
Das Risiko ist für ein neues Projekt der Kraftstoff, der mich antreibt wie Benzin einen Motor. So könnte man Stings Worte übersetzen. Wir hatten The Dream of the Blue Turtles ja schon mal bei unserem Weihnachtsspecial dabei. Damals vorgestellt von unserem SWR1 Rheinland-Pfalz Musikchef Bernd Rosinus. Der freut sich natürlich ganz bestimmt auch, dass mal sein persönliches Lieblingsalbum eine ganze Show bekommt bei uns. Und mit ihm freuen sich unsere Hörer Patrick Ronner aus der Schweiz, Christian Fenselau und Jürgen Ulrich. Sie alle haben an meilensteine@swr.de geschrieben und The Dream of the Blue Turtles vorgeschlagen. Alle anderen können uns auch schreiben oder einen Kommentar unter diesem Podcast hinterlassen. Und bei mir im Studio sind heute aus der SWR1 Musikredaktion Nina Wasmund und Dave Jörg. Hallo ihr zwei.
Hey.
Hallo.
So, dann schauen wir mal ins Jahr 1985. Da habe ich meine Frau kennengelernt und ich dachte immer, ich hätte auch Sting auf der Loreley gesehen. Aber Leute, das war nicht so. Aber Sting war 88 auf der Loreley. Da habe ich ihn dann gesehen. Egal, wo ihr ihn gesehen habt, schreibt uns, wenn ihr damals dabei wart, an meilensteine@swr.de. So, jetzt weitere Ereignisse von 1985. Michail Gorbatschow wird Generalsekretär der KPDSU, ein vergleichsweise junger Funktionär, folgt auf eine ganze Reihe greise Apparatschicks. Leise Hoffnung keimt auf, dass sich etwas ändern könnte zwischen Ost und West. Bundespräsident Richard von Weizsäcker nennt den 8. Mai 1945 erstmals Tag der Befreiung. Ich erinnere mich, dass das auch für mich persönlich ziemlich befreiend war. Und natürlich Live Aid, das Konzert und Medienereignis 1985. Bob Geldof und Mitch Ure trommeln die ganz großen Stars zu einem Doppelkonzert im Wembley-Stadion in London und im JFK-Stadion in Philadelphia zusammen, um Geld für das von einer Hungersnot betroffene Äthiopien zu sammeln. Auch Sting ist dabei. Er spielt solo, tritt mit Phil Collins und mit den Dire Straits auf. Klar ist ja auch seine Stimme, die bei Money for Nothing, I Want My MTV singt. Da gibt es übrigens auch noch einen Querverweis. Kommen wir später noch drauf. Ding bei den Dire Straits. Das ganze Dire Straits Album Brothers in Arms kam ja 1985 kurz vor The Dream of the Blue Turtles raus. Ein Meilenstein dazu gibt's natürlich auch schon. Findet ihr auch in der ARD Audiothek und wer den Meilenstein abonniert, verpasst keine Folge. Die Nummer 1 in den Jahres-Single-Charts in Deutschland war 1985 Life is Life von Opus. Und wem das zu hart war, der hat Platz 2 gehört. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Tja, und der nächste 1985er Meilenstein ist hier ab dem 16. Juni 2025 zu hören. Misplaced Childhood von Marillion. Wow, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Wird bestimmt super. Die Nummer darf da natürlich nicht fehlen. So, aber jetzt zu The Dream of the Blue Turtles. Dave, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Ist eine spannende Situation. Damals Stings Band The Police, die hat sich in den Jahren zuvor systematisch zerlegt. Also das muss man ja wirklich sagen. Es hat einfach zu viele Spannungen gegeben. Vor allem der Drummer Stuart Copeland und Sting haben sich ständig gestritten. Auf der einen Seite, weil Sting eben unheimlich dominant war in der Öffentlichkeit. Er war der Frontmann der Band, der Frauenschwarm. Er hat die meisten Songs geschrieben, die Hits sowieso. Die Presse und die Fans, die haben sich halt immer so auf ihn konzentriert und auf ihn gestürzt. Und das hat natürlich auch Neid bei den anderen Bandmitgliedern ausgelöst. Aber Sting, der hatte auch keinen Bock mehr, sich kreativ einschränken zu lassen.
Na, auf das war dieses Ding mit dem Power-Trio, ne? Das war dann irgendwie die Schuhe waren ihm dann irgendwie zu klein.
Er hatte mehr Ideen, als die Gruppe hergegeben hat. Ja. Und er hat ja viele Sachen gemacht. Er hat im Jahr 84 auch zum Beispiel in David Lynchs Version von Dune mitgespielt als Schauspieler. Dann wollte das Ding eben, wie du sagst, weg von diesem Wave-Pop-Rock von Police und sich öffnen allen anderen musikalischen Richtungen, unter anderem eben auch Jazz. Und Sting hat uns auch erzählt, das Album sollte eben experimentell sein mit diesen ganzen Jazzgrößen drauf.
But you know, that was a very experimental record with jazz musicians. I didn't ask them to play jazz, but I asked them to bring that sensibility to the music. And I'm very proud of that record.
Also ist er stolz auf das Album, sagt er da. Und er hat die Jazzmusiker gebeten, so ihr Feeling für die Musik mitzubringen, ihre Sensibilität. Ein explizites Jazzalbum sollte das jetzt gar nicht werden. Die Aufnahmen dafür haben vor allem auf Barbados stattgefunden, wie du schon angedeutet hast, in den Studios von Eddie Grant, wo Sting und seine Musiker 6 Wochen waren.
We recorded it in Barbados, in Eddie Grant's studios. We were there for about six weeks. You know, I mean, I'm still very, very close to Branford Marsalis. Great friendships there. I miss Kenny Kirkland, who was our genius piano player. It was a wonderful experience.
Also Sting sagt, sie hatten eine tolle Zeit und dass er zu den Jazz-Jungs heute weiterhin Kontakt hat, dass sie Freunde sind. Kenny Kirkland, den vermisst er, der ist ja leider schon tot. Obwohl das Album Dream of the Blue Turtles erst nicht so jazzig klingen sollte, hat sich's aber so ergeben. Da reden wir noch ausführlich drüber. Aber mit der Jazzrichtung ist Sting ja im Grunde genommen zu seinen eigenen Wurzeln zurückgegangen. Denn bevor er die Rockband mit Police hatte, hat er in mehreren Jazzbands gespielt. Und da hat er übrigens auch seinen Spitznamen Sting her, weil er dann in so einem bienenfarbigen Ringelpulli aufgetreten ist und irgendwann haben die Leute ihn angefangen, Sting zu nennen.
Das bedeutet ja so viel wie Stachel.
Ja, genau. Richtig, ja, habe ich vergessen zu sagen. Und den Titel The Dream of the Blue Turtles muss man auch noch ganz schnell klären. Sting hatte tatsächlich einen Traum.
Bienenstich essen.
Nee. Sting hatte tatsächlich einen Traum gehabt, kurz nachdem sie auf Barbados angekommen waren. Im Traum ist er in seinem Garten daheim und es tauchen riesige blaue Schildkröten auf, die seinen Garten umgraben, alles verwüsten und die schönen Rosenbüsche irgendwie anknabbern. Keine Ahnung, was Sting da vorher zum Abendessen Abend vorher hatte, aber jedenfalls haben die blauen Schildkröten dann den Titel geliefert.
Krasse Geschichte, ja. Wahrscheinlich ist das Ding auch ein Instrumental, weil man das kaum in Worte fassen kann, was er da geträumt hat. Nina, warum ist The Dream of the Blue Turtles für dich ein Meilenstein?
Ja, weil das Album einfach ein absolutes Meisterwerk ist in der Verschmelzung von Pop, Rock und Jazz. Musik schreibt ja immer dann Geschichte, wenn sie quasi das Traditionelle aufbricht und weiterentwickelt und der Künstler was Eigenes dazu gibt und dann was ganz Neues schafft. Und genau das macht Sting hier. Er schreibt vom Grunde her schon Pop-Songs, also Melodien, die gut ins Ohr gehen, und schmuggelt uns die aber eben auf so einem Jazzteppich unter. Also die Songs sind, wenn man genauer hinhört, musikalisch sehr komplex. Das liegt eben vor allem auch an den Jazzmusikern, die er sich da an die Seite holt. Die sind sehr virtuos und die toben sich auch an den Instrumenten richtig aus. Die bekommen auch diesen Raum. Wir hören viele Harmonien, Noten, Akkorde, lange Instrumentalsoli, wie das im Pop jetzt nicht unbedingt immer so geläufig ist. Und es klingt dann eben auch typisch für Jazz nach Improvisation, die es in dem Sinne nicht immer ist, sondern es ist ja alles durchaus geschrieben von Sting. Aber, und da funktioniert eben die Fusion von Sting, die Platte bleibt gefällig und ich finde total eingängig. Und deshalb ist sie für mich ein Meilenstein in der Popmusikgeschichte und auch ein mega Einstieg für Sting in seine Solokarriere, weil er zeigt damit halt einmal so, bam, Leute, das habe ich eigentlich auch noch drauf, neben dem, was ich bisher bei Police gemacht habe. Und es deutet ja auch schon, ja, seine Überhits, Fragile, Englishman in New York, alles, was da noch kommt, deutet ja schon seine Fähigkeit an, solche Hits zu schreiben. Und noch kurz zu den Jazzmusikern einmal. Es sind alles junge, ziemlich junge amerikanische Jazzvirtuosen, die sind alle so zwischen Mitte 20 und 30 und haben aber trotzdem durch die Bank weg schon mit den alten Cats, wie man so im Jazz sagt, also mit den Jazzgrößen gespielt. Vor allem mit Stings großem Idol Miles Davis. Mhm. Das ist ja sein Idol seit, wie Dave eben gesagt hat, er als Lehrer, als er noch einen anderen Hauptberuf hatte, hat er vielen Jazzbands gespielt in der Freizeit. Und da hat er eben diese ganzen Eindrücke und sein Idol her. Und wir haben da zum Beispiel einmal Omar Hakim am Schlagzeug. Das ist ein New Yorker Session-Musiker. Der hat gerade 84 den Schlagzeuger bei den Dire Straits für die Aufnahmen von Brothers in Arms ersetzt. Dann haben wir Daryl Jones aus Chicago, das ist der Bassist von Miles Davis tatsächlich, also ist er ganz nah dran an Miles Davis. Der nimmt seit 93 übrigens auch mit den Rolling Stones auf und tourt auch mit ihnen. Dann Kenny Kirkland, der inzwischen verstorben ist am Piano, der kommt auch aus Brooklyn und ist musikalisch aus den tiefsten Bebop-Gefilden sozusagen. Und am Saxophon, der Name ist auch schon gefallen, Branford Marsalis. Der stammt aus einer echten Musikerfamilie aus New Orleans. Mehrere seiner 6 Brüder sind Jazzmusiker. Der bekannteste oder berühmteste, Wynton Marsalis, Trompeter und auch bis heute der Big Band Leiter von der Jazz at Lincoln Center Orchestra New York. Und der pflegt wirklich so diese Jazz-Swing-Tradition, also ganz viel Duke Ellington, Count Basie. Und die Brüder Branford und Wynton haben auch schon ganz früh, also während ihres Studiums, zusammen Big-Band-Erfahrungen gemacht. Auf Tour mit ganz legendären Cats wie zum Beispiel Schlagzeuger Art Blakey oder Herbie Hancock und auch Miles Davis. Und die kommen also, muss man einfach sagen, alle aus dieser sehr amerikanischen Jazz-Tradition, angefangen mit dem Swing wie Duke Ellington bis zu diesen neueren Miles Davis Rock-Jazz-Fusion und haben zusammen eben auch, also jetzt die beiden Brüder, in der Band gespielt. Und witzig ist, dass für die Aufnahmen mit Sting 84, da verlassen Branford Marsalis und Kenny Kirkland am Piano die Band von Wynton. Und der ist daraufhin ziemlich verärgert, weil er auch einfach nicht versteht, dass sie ihn sitzen lassen für Pop-Aufnahmen. Also es ist ihm einfach ein bisschen fremd. Er macht ja nur Jazz und Klassik.
So, steigen wir ein ins Album. Hier ist der Opener. If you love somebody, set them free.
Someone you can do the same.
mag das Schlagzeug von Herrn Hakim sehr.
Ja.
Der lässt das schön schnarren, das ist schön voll.
Ja.
So muss dann Schlagzeug in den 80ern in den Studioproduktionen klingen.
Ja.
Es bounced aber auch so locker flockig, passt zum Song.
If you love somebody, set them free. Der Opener und die erste Single aus The Dream of the Blue Turtles. Dave, du als alter Police-Fan legst die Scheibe auf und dann das.
Ich habe das Ding 85, das auf CD tatsächlich zum ersten Mal gehört. Gar nicht auf schwarzer Scheibe. Mein Onkel Andreas im Taunus, der hatte schon einen CD-Player und wir haben die gemeinsame Leidenschaft für Musik geteilt. Wir haben die Ferien immer zusammen verbracht und der ist nur 5 Jahre älter, ne? Also wie so ein großer Bruder. Und
ich
war sehr, sehr überrascht, wie Sting solo klingt. Das hatte nicht mehr viel mit diesem Post-Punk, Pop-Rock-Wave zu tun, was ich halt von Police gekannt habe. Und der Einstieg, If You Love Somebody, Set Them Free, der geht ja noch, aber im Verlauf des Albums, wenn diese jazzigen Sachen da dazu kommen, das hat mich als junger Teenie also erstmal ein bisschen überfordert, das muss ich echt zugeben. Wie komplex das gewesen ist, das war so ein kleiner Schock. Das war einfach ungewohnt, aber irgendwie war es dann auch geil. Es war schon geil. Wir hatten damals den Ausdruck, wir müssen uns in ein Album reinhören.
Ja? Yeah.
Also wenn was ungewohnt geklungen ist, man so einfach sich in diese Sensibilität so ein bisschen reinfinden muss. Reinhören, haben wir gesagt. Und das hat mich als Hörer von Musik hat mich das gefordert, hat mich aber auch wachsen lassen. Ich habe dann kurze Zeit später das Body and Soul Album von Joe Jackson gehört, das auch sehr, sehr jazzig ist und das ich heute unfassbar geil finde. Das hat mir wirklich so ein bisschen die Sensibilität für so eine Richtung geöffnet.
Ja, aber darf ich kurz mal reingrätschen? Das war ja auch so die Zeit. Ich meine, Paul Simon, Graceland, Soul von Peter Gabriel war ja auch um die Zeit rum.
Ein Jahr später ist aber nicht schlimm.
Ja, aber es lag so in der Luft, ne?
Diese
etwas experimentelleren Sachen, die dann aber auch kommerziell durch die Decke gegangen sind, ne?
Das Ding war nicht der Einzige.
Ja.
Nee. Und es hat sich alles so ein bisschen gegenseitig beeinflusst, aber du hast ja nach mir gefragt.
Ja.
Und meine Sensibilität hat für ein anderes Genre als das, was meine Wohlfühlzone war, das hat dieses Album schon ausgelöst und zwar ganz massiv.
Mhm. Und wie dir, Dave, ging es auch mir und wahrscheinlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, und ziemlich vielen anderen Menschen, denn If You Love Somebody, Set Them Free wird in den USA Platz 1 der Rockcharts und immerhin Platz 3 der Billboard Hot 100. Das Risiko, von dem Sting gesprochen hat sich also offensichtlich gelohnt einzugehen. Die Nummer ist ja auch inhaltlich eine Abkehr von Police, kann man sagen. Genauer vom Police-Album Synchronicity und dem Überhit Every Breath You Take, Nina.
Ja, das kann man absolut so sagen. Also in Every Breath You Take geht's ja um einen Stalker, der eben seine Ex-Liebste ganz kontrollsüchtig überwacht und verfolgt. Und in If You Love Somebody, Set Them Free geht's jetzt um das Gegenteil, also den Partner freizulassen, sich nicht gegenseitig einzuengen. Sting ist ja auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Also er hat auch offen drüber gesprochen, dass er Bindungsängste hat und Beziehungen oft zu eng für ihn waren. Deshalb hat er auch mal gesagt, das vielleicht größte Kompliment, das man einem Partner machen kann, ist, ich besitze dich nicht, du bist frei. Es gibt schon zu viele Gefängnisse auf der Welt. Ich glaube, das bringt das ganz gut auf den Punkt. Und das drückt eben dieser Song aus. Und es passt auch autobiografisch sehr gut zu den Veränderungen in seinem Privatleben zu der Zeit. Weil Anfang 84 wird Sting geschieden von seiner ersten Frau, Schauspielerin Frances Tumelty. Und er ist aber gar nicht lang wirklich komplett frei. Er geht eigentlich schon direkt in die neue Liebe mit Trudy Styler, die auch dann direkt 84 ein Kind mit ihm bekommt, 85 das zweite, also während der Aufnahmen zu der Platte ist sie schwanger und ist natürlich auch dabei. Und von ihr fühlt er sich aber offensichtlich ja nicht so eingeengt wie von seiner ersten Frau. Das heißt, seine Beziehung hat sich verändert und auch wahrscheinlich seine persönliche Sichtweise auf Beziehungen generell. Und das drückt eben dieser Song auch aus. Aber was ich auch finde, ist, dass Sting da auch eine Hymne auf seine neu gewonnene Freiheit als Musiker, das hatten wir ja auch schon abseits von Police, da so mitschreibt, weil das hört man einfach an diesen sehr fröhlichen Linien, Saxophonklängen, diesen jazzigen Linien. Er lässt die Instrumente ja wirklich auch atmen und probiert sich da aus und es ist wie so ein Freiatmen und es ist ein ganz anderer Sound ja auch als Every Breath You Take, was ja eher sehr rhythmisch, rockig und minimalistisch daherkommt.
Ist ja, ganz fluffig, ne? So ganz.
So fluffig, ja, genau. Und der Song ist auch unglaublich wichtig für Sting. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass es ja nicht nur der Eröffnungssong jetzt auf dieser Platte ist, sondern auch die erste Single von seinem Solo-Debütalbum. Und der Song ist auch auf sämtlichen Best-of- Platten, Sting oder Police ist der immer drauf.
Sehr clever, das an den Anfang zu setzen, weil einen das nicht komplett überrollt, sondern das so ein bisschen immer noch zugänglicher Pop ist. Ne?
Yeah.
Zwar diese neuen Elemente drin, aber es ist jetzt nicht so eine aus einer Jazz-Improvisation entstandener Song. Bei den anderen schon, also sind die ursprünglichen Songs ja durchaus beim Jammen ein bisschen erarbeitet worden, sage ich mal. Und der sicherlich nicht so stark, sodass man nicht komplett denkt, was zur Hölle ist das?
Also mit The Dream of the Blue Turtles anzufangen, hätte wahrscheinlich die Fans eher etwas verstört.
Ich wollte auch bekräftigen, ich finde auch, man kann sich so schön auf das Album einlassen und in Ruhe da so reingleiten und sich, der Begriff trifft es wirklich gut, man kann sich halt so reinhören. Und es ist nicht gleich so ein hartes Brett vor den Kopf und ist wirklich sehr, sehr gefällig und kommt noch
so fluffig
daher, genau.
Das Cover-Artwork ist vor dem schlicht gehaltenen Schwarz-Weiß-Fotografie von Sting. Er in schwarz gekleidet, steht in einem Hinterhof oder so und wird von rechts von der Sonne angeleuchtet. Oben und unten ein weißer Balken, oben schwarz abgesetzt in Großbuchstaben der Name Sting. Und unten handschriftlich The Dream of the Blue Turtles, ist wohl seine Handschrift, gehe ich mal von aus, wesentlich komplexer als das Cover-Artwork ist da die Musik. Jetzt wird es nämlich ein bisschen karibisch. Der zweite Track vom Album ist Love is the Seventh Wave. Obwohl die Nummer ist jetzt auch gar nicht so furchtbar komplex.
Nee.
Insofern auch ein cooler zweiter Track, weil du sagst, okay, jetzt so ein bisschen weltmusikmäßig, karibisch, wieder Reggae, da ist wieder der Anschluss und so, ne?
Könnte man perfekt unterlegen zu einer Werbung für einen karibischen Cocktail oder so.
Wenn man nicht auf den Text hört, aber das erzähle ich ja gleich.
Love is the Seventh Wave, der Song, mit dem man merkt, dass das Album auf Barbados aufgenommen worden ist. Sting hat mit den Surfern am Strand gesprochen und die haben gesagt, die siebte Welle ist immer die beste. Damit haben sie Sting natürlich veräppelt, denn wo ist überhaupt festgelegt, welches die erste Welle für jemand ist? Aber das ist eine andere Geschichte, wenn ihr versteht, was ich meine. Sting hat es jedenfalls zu einer Liebesmetapher inspiriert, Dave.
Ja, aber es ist jetzt keine Boy-Meets-Girl-Liebesmetapher, sondern mehr so eine All-You-Need-Is-Love. Also wenn ich da mal eine Analogie ziehe. Also er singt von dem ganzen Elend in der Welt mit Kriegen, mit Bomben und Atomraketen, mit Hass und mit Missgunst. Und wie idealistisch wie das Ding nun mal ist, nimmt er im Grunde die olle Hippie-Botschaft von Love and Peace und packt das in so eine karibische Meereswelle rein, die im positiven Sinn die ganze Welt mit Liebe überrollen kann, wenn man sie lässt. Ne? There's a deeper wave than this rising in the world. Es gibt eine höhere Welle in der Welt, die sich erheben kann. Und über Grenzen, über Kriegsfronten, over borders and frontiers, nothing will withstand its power, also nichts wird ihre Kraft aufhalten. Und das Ganze eben mit dieser Karibik-Melodie, bisschen Reggae, was die Keyboards da spielen. Und das Erfolgreiche an dem Song ist, dass man auf den Text achten kann. Ne? Und dann kann man das alles rauslesen, was ich gerade rausinterpretiert habe. Das habe ich in meinem Deutschunterricht gelernt. Ich war da immer total gut.
Streber.
Oder man hört das Ganze nur als sommerlichen Hit. Ne?
Ja, klar.
Wichtige Textzeilen, da hört man dann drüber. Das ist auch gar nicht schlimm. Ein guter Song funktioniert eben auf mehreren Ebenen, wie jede gute Kunst.
Ich hatte ja unser Weihnachtsspecial 2023 schon erwähnt. Damals hat unser Musikchef The Dream of the Blue Turtles als sein persönliches Meilenstein-Album vorgestellt. Er hat die These vertreten, dass die Nummer die einzige auf dem Album ist, die auch bei Police hätte funktionieren können. Ist ja was dran, Nina, ne?
Ja, ich verstehe schon, warum er so denkt. Wahrscheinlich eben vor allem deshalb, weil da so viel Reggae drin steckt. Ja. Und das sind ja Elemente, die auch bei Police manchmal drin sind, in ihrem rockigen, punkigen Sound. Aber was bei Police natürlich nicht drin wäre wieder, wären diese sehr verspielten Blasinstrumente, die wir wieder viel hören. Vor allem Branford Marsalis am Sopransaxophon bei dem Stück. Vor allem Der spielt ganz viele Jazzlinien, viele Noten. Das ist sehr luftig dadurch, so sehr leicht und bringt diesen Surfer-Vibe eben mit. Sting ist ja auch selbst Windsurfer, von daher lag ihm der Song wahrscheinlich auch am Herzen, sowas zu schreiben. Was ich aber auch witzig fand in Bezug auf Police nochmal, da steckt ja auch am Ende in dem Song noch eine Anspielung auf Every Breath You Take drin, eine sehr witzige, weil Sting sich da sozusagen selbst auf den Arm nimmt, indem er am Ende in derselben Versform wie Every Breath You Take and Every Move You Make singt Every Cake You Bake, Every Leg You Break. Also er veräppelt sich, indem er sagt, jeden Kuchen, den du backst und jedes Bein, das du dir brichst. Also einfach Nonsens im Grunde, kompletter selbstironischer Nonsens, aber Police scheint ihn da ja schon noch zu beschäftigen. Ist ja noch relativ frisch nach dem Ende der letzten Tour. Und er hat da auch die Tradition für sich entdeckt, grundlegend Songzeilen als Module zu sehen in seinen, beim Songwriting und quasi aus verschiedenen Songs zu mischen und anzupassen. Das wendet er da an.
Ja. Was heute ganz normal ist, dass man eben nicht nur Musik remixt, sondern dass man auch Texte remixt. Also es gibt ja auch Mashups von Songs, die verschiedene Hits zusammen mengen, was ja halt ein John gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Und Ähnliches. Also das war nur damals nicht üblich. Mhm. Insofern war es etwas Neues.
Ein neuer Kniff.
Ja.
Das Video zu Love is the Seventh Wave ist eine Psychedelic-Reise, die auch einiges über Sting persönlich verrät, Nina.
Ja, das Video zeigt Sting nämlich in der Grundschulklasse, der in den Kunstwerken von seinen Schülern performt. Und er wird da so comicartig in diese wirklich knallbunten Bilder reingebeamt. Und es hat wirklich fast schon so einen psychedelischen Effekt, keine Ahnung, wie beim LSD-Trip wahrscheinlich. Und das passt natürlich auch total zu seiner Zeit.
Zu seinem Beruf als Grundschullehrer.
Als Grundschullehrer, vor allem in einer katholischen Grundschule. Ja. Ja, genau. Er war ja vorher Lehrer für Englisch und Musik und von daher passt das, was das Setting angeht zumindest, zu seiner Vergangenheit. Aber er sagt auch immer wieder, er war so froh, dass er dieses traurige Dasein als Lehrer mit 25 dann beenden konnte, weil er konnte immer schon voraussehen, wie er in 10 Jahren leben wird. Und er ist ja so ein totaler Künstlergeist und will immer was Neues erleben, was Unbekanntes. Und das war in dem Beruf ja in dem Sinne so seiner Meinung nach nicht möglich. Lehrer empfinden das, würden jetzt wahrscheinlich zum Teil widersprechen.
Wir haben ja einige Lehrer in unserer Community.
Aber er hat das so empfunden.
Die auch ihr Musikerdasein ganz gut integriert haben, glaube ich.
Aber was man bei Sting immer merkt, dass er mal Lehrer war. Er kommt ja aus der Gegend von Newcastle.
Und er spricht Geordie,
kein, ne? Er ist ein Geordie, aber er spricht kein Geordie. Also er spricht den Dialekt nicht, sondern er spricht ein sehr geschliffenes, feines Kings-Englisch. Also ich höre bei ihm keine Spur von Geordie raus. Es klingt ein bisschen anders.
Du kannst es doch bestimmen.
Ich kann besser Manchester-Dialekt machen. Also ich bringe mal ein Beispiel. Geordie würde so klingen, dass man die Diphthonge, also nicht no und go sagt, sondern no und go. Also genauso wie du es im Englischunterricht lernst, dass du es nicht aussprechen sollst. Ja. Aber nur so viel dazu.
Wie sagte Otto schon, in England wird ja viel Umgangssprache gesprochen. Wir kommen zu dem Song von The Dream of the Blue Turtles, der heute leider wieder so aktuell ist wie vor 40 Jahren. Hier kommt Russians und achtet mal drauf. Das erste, was wir hören, ist ein Ausschnitt aus der sowjetischen Nachrichtensendung Vremya und der Funkverkehr während der Apollo-Soyuz-Mission. Die Älteren erinnern sich, das war 1975, mitten im Kalten Krieg, die erste Kooperation der beiden Supermächte im Weltraum. Hieß Russians.
Unter den alten Klöppelwecker von der Oma haben sie genommen. Wehe, wenn der losgeht.
Ja.
Der Rhythmus marschiert so richtig.
Russians, ein Song, der unter die Haut geht. Damals im Kalten Krieg, hofft Sting, dass die Russen ihre Kinder genauso lieben wie Eltern im Westen. Aber bevor wir den Song inhaltlich betrachten, kommen wir nochmal zu dieser unglaublich unter die Haut gehenden Musik. Was machen Sting und seine Musiker da, um das Ganze möglichst russisch klingen zu lassen, Nina?
Der Song, der geht so unter die Haut, weil er so hymnisch wirkt. Und das schafft Sting vor allem mit einem sehr klugen Schachzug musikalisch. Er benutzt die Musik des russischen Komponisten Sergei Prokofjew, ein Komponist der Moderne, hat von 1891 bis 1953 gelebt. Und wir kennen ihn vor allem, Prokofjew kennt man vor allem vom Musikmärchen Peter und der Wolf als Kind. Und das Motiv, das wir hier hören, oder beziehungsweise die Melodie und auch den Rhythmus und im Grunde den ganzen Aufbau, das ist der zweite Satz der Romanze aus der Filmmusik Leutnant Kiché von 1933. Wir hören mal rein.
Ja, da ist es.
Nur ein bisschen reduziert.
Obwohl es geht dann hinten raus auch nochmal richtig. Jetzt steigert sich, ne?
Stand auch in den Liner Notes von dem Album drin, dass er die Melodie verwendet hat.
Der ist ja eigentlich eine satirische Novelle. Da geht es um die Bürokratie unter Zar Paul dem I. Aber Prokofjew hat oft sehr ironisch komponiert. Er wurde auch vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ermahnt und ihm wurde vorgeworfen, westliche Ideen in seiner Musik umzusetzen. Außerdem muss man noch wissen, Sting baut auch damit eine musikalische Brücke zwischen Ost und West, weil Prokofjew zwischen Ost und West wortwörtlich gependelt ist. Also es war ein russischer Komponist, der zeitweise sogar in den USA gelebt hat und in Frankreich, also Paris. Er hat 1918 Russland verlassen wegen der Oktoberrevolution. Das heißt, dieser Komponist, dieser Mann, der verkörpert sozusagen den Erdenbürger, den Grenzen nicht aufhalten konnten, weder ideologische noch echte. Und damit ist er eigentlich eine ideale Figur und ein Vorbild für die Message von dem Song, die Sting ausdrücken will.
Und es war ja die Frage, ob Russen auch ihre Kinder lieben. Eine naive Frage, könnte man sagen. Aber dieser Text hat ja noch weit mehr zu bieten als nur diese Frage. Diese Generation, die im Kalten Krieg aufgewachsen ist, der ist das ja aus der Seele gesprochen, kann ich mal sagen, als einer, der das damals so wahrgenommen hat, Dave.
Bei mir war das ganz genauso. Also der Song hat mich in der Tat genau bei meinen Ängsten und Sorgen abgeholt, Mitte der 80er. Das habe ich ja bei anderen Meilensteinen aus der Ära auch schon gesagt. Das war irgendwie ein komisches Erwachen aus der Kindheit in die Jugend und die Erkenntnis, die echt bitter war und echt furchteinflößend, war, dass wir möglicherweise gar nicht erst 20 oder 25 werden, weil die uns vorher die ganze Erde anzünden. Aber der Song Russians von Sting, der hat vielen, glaube ich, dann auch Hoffnung gegeben. Das Lied, das polarisiert im Text ja nicht, also innerhalb des Textes. Der schlägt sich ja nicht auf eine Seite, sondern Sting sagt, die Sowjets poltern und drohen mit Atomraketen und die Amerikaner mit Ronald Reagan, die sagen, wir beschützen euch. Und zu beiden Seiten sagt der Momente mal, ich unterschreibe das aber nicht. I don't subscribe to this point of view. There's no such thing as a winnable war. Einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Stattdessen betont er im Text unsere Gemeinsamkeiten, unser Menschsein, also auch biologisch. Ne? We share the same biology. Und der Song Russians ist damals von manchen Leuten als russenfeindlich verstanden worden. Und das ist wirklich kompletter Blödsinn.
Ja.
Im Gegenteil, Sting wollte ja sogar mit dem Staatsorchester von Leningrad was zusammen aufnehmen, schon 83, sozusagen als Maßnahme von kultureller Annäherung, dass man eben durch sowas zusammenfindet, aber daraus ist da nichts geworden. Russians ist natürlich aus westlicher Sicht geschrieben, ne? Aber die Frage, if the Russians love their children too, wenn die Russen ihre Kinder auch lieben, das ist natürlich rhetorisch von ihm gemeint. Na klar tun die das.
Ja.
Ich habe vor kurzem erst die Geschichte gelesen, die kannte ich vorher nicht, dass Sting zu dem Song auch inspiriert worden ist, weil er jemand an der Columbia University in New York gekannt hat, der irgendwie durch so einen technischen Trick sich in so einen Fernsehsatelliten von den Sowjets reinklinken konnte und so sowjetisches Fernsehen schauen konnte und deshalb auch diese Ausschnitte aus diesen Fernsehsachen am Anfang von Russians, das im Sounddesign da eingebettet ist.
Ja, da geht es übrigens um einen Besuch von dem damals noch nicht Generalsekretär Gorbatschow bei Maggie Thatcher, habe ich mir sagen lassen in dieser Meldung, die da eingeblendet wird. Ich finde spannend, was Police-Drummer Stuart Copeland, der ja ständig mit Sting im Streit lag, wie du erzählt hast, Dave, zu Russians gesagt hat. Dazu muss man wissen, dass sein Vater Mitbegründer der CIA war in den USA und Stuart Copeland fand den Song absolut naiv, kam dann aber zu dem Schluss, dass man mit einem Dichter nicht streiten kann. Also da hat er gesagt, naja gut, was soll ich mit dem streiten? Der ist Dichter, der sieht das halt so.
Wenigstens die Erkenntnis hat er gehabt.
Ja, da lagen wohl im wahrsten Sinne des Wortes zwei Welten dazwischen. Soll ja öfter vorgekommen sein bei den beiden. Der Song ist auch in einem entscheidenden Moment im Grammy ausgezeichneten Dokumentarfilm Bring on the Night zu hören, Nina.
Ja, in einem ganz intimen Moment, würde ich sogar sagen. Und zwar, also intimer geht's eigentlich gar nicht, bei der Geburt von seinem Sohn Jake. Okay. Also es ist schon ein bisschen verrückt. Er hat nach einem Konzert in Paris im März 85, da haben die Wehen bei seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Trudy Styler eingesetzt. Und Sting hat einfach spontan entschieden, das Kamerateam, das dieses Konzert gefilmt hat, mitzunehmen nachts in die Klinik, in den Kreissaal. Also ich kann nur sagen, ich hoffe, er hat sie vorher gefragt. Ich weiß nicht, wie ich reagiert
hätte. Sie hat erst abgelehnt, meine ich, und dann hat sie irgendwie gesagt, ist ja auch ein wichtiger Punkt jetzt hier, wenn ich mich richtig erinnere. Das habt ihr
irgendwann mal gelesen. Ja, das ist richtig, das habe ich auch so in Erinnerung. Ja.
Mhm. Ja, und weil man, das ist ganz entscheidend, weil man sieht ja im Film direkt, wie Jake geboren wird und noch voller Käseschmiere und Blut der Mama auf die Brust gelegt wird und wie Sting sich die Tränen wegwischt und wie er dann unter Anweisung natürlich von den Ärzten und Pflegern die Nabelschnur durchschneidet, sieht man alles. Und wie er den Sohn dann das erste Mal in den Arm gelegt bekommt, so auf die Brust und eben Tränen in den Augen hat. Und das ist einfach sehr ergreifend, wenn man das sieht, unterlegt mit diesem hymnischen Wahnsinns-Song. Ich finde, das macht die Botschaft von dem Song nochmal so richtig fühlbar, weil man sieht einfach diese unglaublich große Liebe zum eigenen Kind und wie grausam das einfach ist, dass Kriege, ja, Menschen, geliebte Menschen einem dieses Heiligste nehmen, nämlich allerdings, das eigene Kind. Ja. Und das finde ich, also Hut ab, dass man sich in so einem Moment da bereit erklärt, auch eher als Vater zu sagen, ich teile das jetzt.
Ja.
Aber man kann auch nur sagen, es zeigt ja auch, wie wichtig ihm die Message ist, weil er, also mehr unterstreichen kann man das nicht.
Ich fühle dich total, Nina. Ich finde, der emotionale Kern dieser Dokumentation ist genau das. Der Song und die Geburt und dass man das alles sieht. Und der Jake, der da geboren wurde, der ist Dokumentarfilmer geworden. Unter anderem.
Das ist ja eine starke Zufall. Geschichte.
Ja. Ja, das ist wirklich super emotional. Also ich muss auch gestehen, dass ich da ein Tränchen in den Augen hatte, als ich das gesehen habe.
Ja, ich erinnere mich auch damals im Kino. Das war sehr ergreifend. Wobei das ja auch eigentlich gar nicht darauf hinausläuft, die ganze Zeit in dem Film. Ne? Also es ist ja auch so ein klassisches Missverständnis. In manchen Quellen steht, sie werden gefilmt, wie sie das Album aufnehmen. Das ist aber Unsinn.
War schon lange fertig.
Das Album war lange fertig. Ja. Sie haben in einem Schloss, in einem Château da in Frankreich, in der Nähe von Paris, die für die Tour geprobt.
Genau. Das Liveband zusammengefunden.
Man sieht Bandproben und auch Interviews mit den Mitgliedern und mit Trudy und mit Sting selbst und dann eben auch ein Auftritt. Und man sieht, finde ich, dabei auch sehr gut, wie die Gruppe harmoniert und wie die so funktioniert hat in ihren Sessions. Trudy Styler hat auch über Sting da mal gesagt, sie hat richtig gemerkt, wie es ihm umgeben von diesen Musikern viel besser ging als vorher. Mhm. Also die haben ihn viel aufgemuntert, das kann man eben alles sehen, sie lachen ganz viel. Er liest weniger Bücher, hat sie dann erzählt, tatsächlich auch.
Was bei ihm was Gutes war.
Das scheint gut zu sein, ja, nicht so zu verkopfen, obwohl man immer sagt, Jazz ist so verkopft, aber scheinbar hier nicht. Und ja, natürlich musikalisch muss man schon sagen, sagt der Bassist Daryl Jones auch einmal, Sting ist schon der Chef. Das kann man beobachten, der immer wieder natürlich sagt, so läuft's und so machen wir das jetzt, den Background-Sängerin.
Der ist schon ein bisschen bossy manchmal in der Doku.
Natürlich.
Ja,
natürlich. Aber
ist ja okay, ist ja schön.
Wenn die Spielregeln klar sind,
ist ja auch seine Platte sozusagen. Mhm. Genau, aber es ist schon eine tolle Atmosphäre und aber sie veräppeln ihn auch. Es ist jetzt nicht so, dass es so hierarchisch ist oder so. Sie haben auch lesen ihm Zeitungsausschnitte vor, irgendwie.
Aus der Yellow Press.
Sohn eines Milchmanns. Ist jetzt durchgestartet und so und veräppeln ihn. Also es ist schon sehr witzig.
Was auch in der Doku gut rüberkommt, ist, dass, weil das ja alles amerikanische Jazzmusiker waren und Sting eben so ein, wie ich erzählt habe, so ein Kings-Englisch, so ein geschliffenes britisches Englisch spricht, sind da manchmal die Kulturen zusammengeprallt. Ne? Der Branford Marsalis, der hat auch gesagt, er wollte das Ding ein Kompliment machen für seine Musik und sagte, your music is really motherfucker. Ja, also deine Musik ist scheißen geil, ja, würde man vielleicht sagen. Und das Ding so, nobody ever said that to me. Und ja, das, aber ich glaube, so richtig ernst war das nicht gemeint. Aber das war schon, also natürlich prallen da verschiedene Kulturen aufeinander.
Ja, auch von den Genres, wenn ich da noch einmal einhaken darf. Man merkt halt schon, das sind richtige Jazz-Guys, die jetzt noch nicht so viel Kontakt bis dato immer mit dieser Popwelt haben. Das merkt man auch daran, dass Branford Marsalis einmal aus der Jazz-Perspektive das so formuliert, Sting textet total fein und es ist so erstaunlich in der Popmusik, sagt er da auch, weil da traut sich ja sonst keiner mal wirklich kritische Dinge zu sagen, wie er das macht. Das stimmt natürlich nicht. Also Sting ist ja nicht der Einzige, der in den 80ern solche Songs schreibt. Aber da merkt man halt auch, wie die Welten sozusagen aufeinanderprallen. Ja.
Sting hat ja nach der russischen Invasion in der Ukraine eine neue Version des Songs Russians rausgebracht. Die Einnahmen hat er Help Ukraine Center gespendet, eine Organisation, die humanitäre Hilfe für Kriegsopfer leistet. Natürlich hat Adrian Beric Sting auch nach der aktuellen Botschaft von Russians gefragt.
We are currently at war, in my opinion. But I would say we're not at war with Russia. We're at war with Putin. One man's decision to invade the country next door. We should not conflate a nation, the people of a nation, with the choices its leader makes. And that's true of all nations. And so the message is that we are all human beings and we all deserve to live in peace and harmony. And one or two individuals in the world can completely ruin it for all of us. I think that's the message of the song.
Sting sagt, dass er der Auffassung ist, dass wir nicht mit Russland, wohl aber mit Putin im Krieg sind. Und dass man nie die Bevölkerung eines Landes mit den politischen Führern gleichsetzen darf. Auch nicht, wenn sie die einsame Entscheidung treffen, einen Nachbarn zu überfallen. Und dann sagt Sting noch, dass wir alles Menschen sind, die es verdient haben, in Frieden und Harmonie zu leben. Ein oder zwei Typen, so fügt er an, können all das ruinieren. Das ist die Botschaft des Songs. Starke Worte, wie ich finde. Die Themen Kinder und Krieg treiben Sting auch beim nächsten Song um. Der Titel The Children's Crusade bezieht sich auf einen Kinderkreuzzug im Jahr 1212. Damals, so heißt es, wollten zigtausend Kinder aus den Gebieten des heutigen Frankreichs und Deutschlands ins Heilige Land ziehen, um Jerusalem zu befreien. Am Ende, so heißt es, seien sie auf Sklavenmärkten verkauft worden. Das ist die stark verkürzte, landläufige Version der Geschichte. In Wahrheit war sie wohl wesentlich komplexer und die Quellenlage ist auch sehr dünn. Es hat wohl zwei Versuche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegeben, einen Kreuzzug zu machen, wobei das Wort Kreuzzug im 13. Jahrhundert noch gar nicht geläufig war. Bis ins Heilige Land ist aber keiner der Teilnehmer gekommen. Viele sind unterwegs gestorben, andere in Italien geblieben, wieder andere mit Schiffen versunken oder auf Sklavenmärkten verkauft worden. Die wenigsten haben die Heimat jemals wieder gesehen. Wir haben eine Arte-Doku zum Thema für euch in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes gibt es zuverlässig auf swr1.de. Eine gruselige und spannende Geschichte ist es allemal und für Sting eine Metapher für den Missbrauch junger Menschen durch mächtige Erwachsene. Hier kommt Children's Crusade und der Song beginnt nicht im Jahr 1212, sondern 1940.
Was mich bei dem immer beeindruckt, wenn er so ein Storytelling macht und dann diese weiche Stimme von ihm benutzt, das gibt so einen Gesamtklang.
Genau.
Es gibt so eine Gesamtwirkung und ich kenne fast niemanden, der das schafft, außer ihm der Epoche. Das ist echt krass.
Ja, ist so. Children's Crusade, Sting, spannenden Bogen vom Kinderkreuzzug im 13. Jahrhundert über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs bis in die Städte der 80er Jahre, Dave.
Ja, das ist eine klassische Analogie, die Sting da zieht. Mhm. Ne? Das hat er in Interviews zum Song ja auch schon gesagt. Sinngemäß meint er, also die gleiche Art von Leuten, die ich sag mal, Kinder im Mittelalter auf Kreuzzüge schicken. Die haben auch die jungen Männer im Ersten Weltkrieg in die Schützengraben von Frankreich geschickt und auf beiden Seiten dann Franzosen, Deutsche, Briten sind gestorben. Und dann zieht er diese Analogie in die 80er, also die Gegenwart von damals, und sagt, also die gleiche Art von Gaunern, die drehen Kindern und Jugendlichen dann auf den Schulhöfen Drogen an und nehmen in Kauf, dass die ihr Leben nicht auf die Kette kriegen, ja, und letzten Endes sterben werden. Das ist eine ganz klare Haltung, die Sting da hat, und es ist für ihn eine sehr typische. Er sieht seine Popmusik eben als Kunst, die unbedingt was sagen sollte. Ja? Mhm. Manchmal auf zwischenmenschlicher Ebene. Das geht bei ihnen natürlich auch, ne? If you love somebody, set them free. Aber auf ganz vielen Songs auf Blue Turtles geht es halt um große gesellschaftliche und politische Themen. Und mit der Platte ist mir damals auch wieder klar geworden, dass da Musik auch einfach ein Bewusstsein schaffen kann, ne?
Ja.
Und dass das Ding da auch jemand ist, der sich einmischt. Das ist derselbe, der sich später engagiert für Amnesty International, der mit einer Stiftung den brasilianischen Regenwald retten will, dann Fragile auf brasilianischem Portugiesisch als Ableger von der Platte, die danach kam, singt. Und solche Sachen. Und Sting hat drei Kinder, als er mit dem Album anfängt. Und das vierte, ne, war ja unterwegs. Und ich glaube, Sting hatte auch immer an seine eigenen Kinder gedacht. Welche Welt ist denn das, in die da reingeboren werden, ne?
Und kann, war ja gerade total aktuell dann.
Ja, ja, klar. Und kann ich daran nichts verbessern? Kann ich die Welt nicht besser machen? Und das finde ich sehr stark. Das ist für Sting auch so eine Erweckung irgendwie, dass er mit dem, was ihm wichtig ist, auch sich dann auch komplett künstlerisch ausdrücken kann. Und das ist halt der Vorteil, wenn man Solokünstler ist und dann sich nicht mit drei anderen, vier anderen, je nachdem wie groß die Band ist, dann absprechen muss.
Ja. Er ist aber auch generell einfach, würde ich auch nochmal unterstreichen, ein sehr reflektierter Mensch, der einfach auch, also allein die ganzen Querbezüge, was wir jetzt schon hatten auf der Platte von anderen Musikstücken, Literatur, an irgendeiner Stelle kommt Shakespeare ins Spiel auf dem Album. Er ist einfach sehr umsichtig und da liegt es natürlich auch nahe, politisch auch nachzudenken. Und das geht eben wieder auch komplett, finde ich, gegen diese zu kurz gegriffene Meinung, die oft über Popmusik, die wir ja schon auch gehört haben von den Jazzmusikern, die oft herrscht, dass Popmusiker da immer nur Unterhaltung und eben nicht diese Tiefe haben, sondern er hat die. Er zeigt es auf dem Album sehr deutlich. Aber zum Glück finde ich auch immer wieder gewürzt mit diesen leichteren Songs. Weil ich glaube, wenn alle Songs auf der Platte jetzt so schwer wären wie Russians und andere, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen too much.
Mir ist eine Stelle in Children's Crusade besonders aufgefallen. Dave hat es ja erwähnt, die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs werden beschrieben. Und da heißt es übersetzt, die Kinder Englands werden niemals Sklaven sein. Sie verfangen sich nämlich vorher im Draht und sie sterben in Wellen. Die Blüte Englands liegt mit dem Gesicht im Schlamm und ist mit dem Blut einer ganzen Generation beschmiert. Die korrupten Generäle hinter der Front, die sind in Sicherheit. Zu diesen düsteren und zynischen Zeilen spielt das Sopransaxophon von Branford Marsalis wie der Trompeter einer Kompanie, der zum Angriff bläst. Eine heroische Weise, könnte man sagen. Hört euch das mal an. Das ist der perfekte Gegensatz zwischen Text und Musik. Besser kann man diese perverse Kriegstrunkenheit in ganz Europa im Jahr 1914 gar nicht musikalisch bebildern, wie ich finde. Diese aufputschende, fröhliche Weise, ne? Und er singt mit einer lieblichen Stimme diesen Horror.
Ja, da hört man diese Verführung.
Ja,
dass
genau.
Die Musik verführt
Punkt.
Und die Menschen sind geblendet und merken es nicht.
Genau, genau das ist der Punkt. Fantastisch, wie ich finde. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den wir vorhin schon angesprochen haben. Sting spielt bei Brothers in Arms von den Dire Straits mit, aber nicht nur Sting, sondern eben auch Drummer Omar Hakim. Und dann gibt's mit Children's Crusade einen Song, der ein ganz ähnliches Thema hat wie Brothers in Arms selbst, Nina. Da lag wohl was in der Luft.
Ja, auf Brothers in Arms sind ja auch mehrere Songs zum Thema Krieg drauf. Also großes Thema, das zu der Zeit beschäftigt hat. Aber auch zur Zusammenarbeit kann man sagen, Sting hat ja seinen Kumpel Mark Knopfler bei den Aufnahmen in den Air-Studios in Montserrat in der Karibik besucht und hat Urlaub dort gemacht. Mhm. Und er wollte mit ihm eigentlich nur Abendessen, beziehungsweise mit der ganzen Band, mit den Dire Straits. Und sie haben dann aber ihm Money for Nothing vorgespielt vom Album, der größte Hit. Und er hat das direkt erkannt und hat auch gesagt, das wird ein Hit. Und hat sich dann eben auch eingebracht in den Song. Witzigerweise ist es ja auch der erfolgreichste Song der Platte geworden. Aber beide Alben haben noch einen weiteren Musiker gemeinsam, und zwar den Schlagzeuger Omar Hakim, wie du schon gesagt hast. Der hat auf Brothers in Arms, nämlich den Schlagzeuger der Dire Straits, Terry Williams, komplett ersetzt, also zu 99%. Mark Knopfler war nämlich nicht zufrieden mit der Leistung von Terry Williams. Die war zwar schon im Kasten, also ziemlich bitter eigentlich, wenn man an die Kosten denkt, aber ihm hat der Sound nicht gefallen und deshalb hat er nochmal alle Schlagzeugparts von Omar Hakim einspielen lassen. Und wie Omar Hakim dann auf Stings erstes Soloalbum gekommen ist, da gibt's auch eine lustige Geschichte zu. Die beiden haben nämlich zusammengesessen und gegessen und Sting hat so zu ihm gesagt, oh, ich habe noch keinen Schlagzeuger für mein Album. Und Omar Hakim hat zu ihm gesagt, doch, er sitzt dir doch gegenüber. Und Sting hat daraufhin ihm einfach seine Gabel und sein Messer gereicht und hat ihn drum gebeten. Und Omar hat dann einfach sein Können einmal auf dem Tisch mit dem Werkzeug unter Beweis gestellt.
Als hätte er noch nicht schon längst deinen Namen.
Genau, ja. Und es hat dann aber offensichtlich hat Sting das dann nochmal
gereicht. Das ist ja eine heiße Geschichte.
So hat es geklappt.
Zur Ehrenrettung vom Terry, vom eigentlichen Dire Straits Schlagzeuger, muss man aber sagen, er hat selber gesagt, irgendwie passt das nicht.
Okay.
Ich bin unzufrieden. Also das war von seiner Seite auch.
Ja, so ist es ja einfach manchmal. Ne? Dann kriegst du kein Knöpfchen dran und dann muss man halt irgendeine Lösung finden. Die Tatsache, dass Sting seinen Musikern so viel Freiräume gegeben hat, viel mehr als im kommerziellen Pop normalerweise da sind, schafft es auch, die bisher ungeahnte Dichte an Atmosphäre zu kreieren. Eine der dichtesten und eindrucksvollsten ist bei Moon Over Bourbon Street zu hören. Und dafür braucht es noch nicht mal besonders viele Instrumente. Hier ist Moon Over Bourbon Street.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all.
Das ist ein echter Kontrabass, ne?
Ja, ja, aber mit Effekt drauf auf jeden Fall.
Ja, er klingt irgendwie
das
so ein bisschen
Chorus.
Ja, sowas.
Und Sting spielt ihn auch selbst.
Ja, natürlich, das hätte ich auch erwartet.
Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Mama, mich gruselt's. Man muss kein Englisch können, um die gruselige Atmosphäre des Songs zu erspüren. Dave, worum geht's?
Also ich muss dir erstmal recht geben, der Song ist wirklich richtig, richtig geil dicht. Erzeugt so eine krasse Stimmung, wie so ein Kinofilm,
ja.
wo dann die Bilder im Kopf entstehen. Neben Russians ist das übrigens mein absoluter Favorit auf dem Album.
Das liegt
auch daran, dass ich ein großer Fan von Grusel und Horror bin. Und da kommt der Song ja her. Ne? Viele kennen den Film Interview mit einem Vampir. Der kam 1994 raus mit Brad Pitt und Tom Cruise. Der ist natürlich erst knapp 10 Jahre später rausgekommen als die Platte. Aber das Buch von Anne Rice, die Vorlage, das gab's schon. Und was der Sting offensichtlich gelesen hat. Und das spielt auch im historischen New Orleans, im French Quarter, da wo die Bourbon Street ist. Ne? Und dann sind wir dann im Thema. Und der Hauptcharakter von Interview mit einem Vampir, der hadert mit sich, dass er eine blutrünstige Bestie ist und Leute umbringt. Und im Song Moon Over Bourbon Street ist das aber eher so ein Werwolf-Charakter. Warum ich da drauf komme? Also er singt von Raubtieraugen, die er hat und dass er bei Vollmond auf die Jagd geht und sich anschleicht und so. Und das ist schon ein Hinweis darauf. Aber dann ganz am Ende des Songs hört man das, Achtung.
Oh, you'll never see my shade. Oh, hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon.
Ganz leise.
Ich hab's nochmal lauter eingespielt.
Ja.
Komm, wir hören's nochmal laut an.
Nochmal lauter bitte, ja. Das ist so eine Art Wolfsheul, ne?
Ja.
Da bin ich also
ganz subkutan
ganz, zum Schluss. Ganz, ganz, ganz subtil. Ich find's total toll getextet, wie der Charakter beschreibt, wie er dieses Monster geworden ist vor langer Zeit und dass er immer wieder betet, dass er seine Instinkte unter Kontrolle hat. Kernzeile: I must love what I destroy and I destroy the thing I love. Also ich muss lieben, was ich zerstöre und ich zerstöre, was ich liebe. So ein Care-Vers. Genial. Also eine ganz dichte Geschichte, großes Songwriting und der Jazz, der natürlich perfekt mit dem Setting in New Orleans zusammenpasst. Die Stadt ist Jazz und Brandon Marsalis als Musiker kommt auch von daher. Mhm. Also irgendwie passt das alles und ist ein ganzes Werk. Ganz kurz, aber dicht.
Und Sting spielt den Kontrabass mit diesem Effekt, wir hatten es ja eben schon davon, als wenn er den Kontrabass beim Laufen auf der Bourbon Street spielen würde. Ne? Es hört sich wirklich so an, der geht so Schritt für Schritt.
Ja, so ein bisschen so boing, der klingt auch so nach. Ja. Also er klingt alles andere als jetzt so ganz perfekt schön, sondern tatsächlich eher nach Straßenmusik. Ist ja auch gewollt für den Song. Aber tatsächlich habe ich auch noch gelesen, dass er die Inspiration dazu auch von einer Nacht in New Orleans sozusagen gezogen hat, als er in den Straßen dort unterwegs war und sich verfolgt gefühlt hat. Und
Wenn du den Roman gelesen hast und dann nachts unterwegs bist, ich glaube, das hat gewinnt so eine gewisse Eigendynamik.
Ja. Dann hörst du doch den Wolf irgendwo heulen, eingebildet.
Ich bin auch ein großer Fan von Werwolf-Filmen und das hat mich sehr abgeholt, als ich das gehört habe. Ich fand, das war sehr, sehr unterhaltsam zu hören.
Sting, dessen musikalischer Geburtsort ja sozusagen eine Jazz-Kombo war und die Herren Musiker um ihn herum sind ja natürlich auch Jazzer und kannten sich haargenau auf den Pfaden des Jazz aus. Also kein Wunder, wenn auch bei Moon Over Bourbon Street der ein oder andere Jazz-Standard rausblitzt, Nina.
Einmal Autumn Leaves, ganz, ganz deutlich. Es ist ein ursprünglich ein französischer Chanson, Les Feuilles Mortes. Die fallenden Herbstblätter wie die abgestorbene Liebe. Und da hört man ganz, ganz klar die Ähnlichkeit in der Melodielinie, die Sting zu seinem Bass eben singt. Wir können mal reinhören in eine Version, Interpretation
dieses.
Es gibt
ja hunderte.
Genau, es gibt hunderte, aber eine Interpretation von Chansonsängerin Edith Piaf.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves. Red and gold, I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands.
Der Bass ist ja auch von der Spielweise ähnlich, ne?
Ja.
Since you went away, the days grow long.
Ja, und vor allem die Harmonik. Wir hören da immer dieses Wechselspiel von Dur zu Moll zwischen den Tonalitäten.
Ja. But I miss you most of all.
Ja. Da, 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 da.
Ja, es geht noch eine Weile, man kann es natürlich noch länger.
Ja. Na, das ist alles.
Der Part, den erkennt man sehr gut, der ist bei Sting, da erkennt man es. Sehr ähnlich. Und genau, man hört eben dieses Wechselspiel, wie ich gerade schon gesagt habe, zwischen Dur und Moll. Nach vier Takten von Dur, dann vier Takte nach Moll. Und da habe ich aber auch noch eine Ähnlichkeit zu einem anderen Jazz-Standard gehört, Beautiful Love, hier in der Version vom George Shearing Quartett. Bass auch wieder in der ähnlichen, sehr jazzy in der Führung.
Ja.
Ja, man hat eben auch diese Quintfallsequenzen, die ja ganz häufig im Jazz sind, diese harmonische Folge, dass der nächste Akkord immer sozusagen eine Quinte drunter liegt. Also man jetzt mal als Beispiel bei D-Moll 7, die 7 ist ja immer auch typisch, die Septime im Jazz, geht man runter zur G7, also G-Moll, die Dominante dann von C-Dur. Mhm. Und diese fallende Figur, die hat man eben immer, aber das Besondere bei beiden Songs, und das hat man jetzt nicht in jedem Jazz-Standard, ist eben dieses Wechselspiel, dass es eben vier Takte in Dur bleibt und dann geht's in Moll. Und das ist bei beiden Jazz-Standards so sehr ähnlich. Und das hat Sting ja auch komplett in Moon Over Bourbon Street so.
Wir sind beim Vermächtnis. Was bleibt von The Dream of the Blue Turtles, Dave?
Das ist ein Knaller von einem Solo-Debüt von Sting und hat eine Platte gemacht, die wirklich für die Pop-Ewigkeit, solange wir irgendwie ein Pop- und Rock-Gedächtnis haben, wird diese Platte bleiben. Und sie hat den Sting geschaffen, er hat sich selbst geschaffen, den wir heute noch kennen.
Nina?
Ich würde sagen, es ist eine ganz gelungene Fusion von Pop-Songs, Rock und Reggae haben wir auch gehört und dann aber auch eben diese unglaubliche Spielfreude der Jazzmusiker, die Sting sich an die Seite geholt hat. Und was ich so schön finde an der Platte insgesamt, ist, dass sie uns halt sowohl was für den Kopf als auch fürs Herz gibt. Also es ist keine anstrengende Jazzplatte geworden, woran man ja oft denkt, wenn man Jazz hört, sondern man fühlt was, man hat eben diese Ebene, aber man hat auch was zum Nachdenken, man hört sich rein und kann sich immer tiefer verlieben und fallen lassen. Und gleichzeitig hat Sting in vielen Songs sehr gesellschaftskritisch, politisch was zu sagen, wie bei Russians. Und das ist eine sehr feine Sache und wirklich ein Knallerdebüt.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Vielen Dank fürs Zuhören, danke euch beiden und ich habe noch einen Tipp für euch aus der ARD Audiothek. Wir haben ja heute viel über Geschichte gesprochen und wenn ihr euch für Geschichte interessiert, dann habe ich das hier für euch. Bitteschön.
Wir erzählen von großen Momenten, die die Welt verändert haben und vom normalen Alltag der Menschen früher. Alles Geschichte, der History Podcast. Ihr erfahrt bei uns, was hat es mit dem Löwenmenschen der Steinzeit auf sich? Hat Robin Hood wirklich gelebt? Und wie ist der Nahostkonflikt entstanden? Alles Geschichte, der History Podcast. Hinter allem steckt Geschichte und wir erzählen sie. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.